ich bin Katjana Gerz und ich spreche mit Menschen, die Dinge tun, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Nie gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Michael Fritz, man kennt ihn von Fritz Rad... Fritz Kohl? Ah, nee, von Viva Con Aqua. Er ist jung und sportlich, schön und muskulös. Er kam mit Skateboard reingedüst und ich freue mich, dass er heute vor mir sitzt und wir beide zusammen schwitzen können. Hört rein!
Hast du gut hergefunden?
Das ist immer meine einleitende Frage.
Stimmt. Also ja, ich wohne 2,3 Minuten weg mit Skateboard.
Hast du das mal getimed?
Nee, das war jetzt eine...
Aber 2,3. 2,3 Minuten.
Ja, eine Instagram-Story und 7 WhatsApp-Nachrichten beantwortet.
Aber weißt du, was what they say? Don't write and WhatsApp. WhatsApp und don't write your... Die sagen das immer sehr kompliziert.
Ja, actually, don't write anything and do WhatsApp or Insta, but... Yeah.
Ich freue mich, dass du hier bist.
Danke.
Sehr schön, dass du gekommen bist. Michael Fritz.
Jetzt Michael geht's los, Fritz. Oder was?
Ach, das wird alles durcheinander. Das müssen wir später zusammen.
Echt? Weil wir machen ja One Take. Damit er keine Arbeit hat.
Wir sind 15 Take dann nochmal und ich muss übersingen oder so.
Ach du Scheiße. Nee,
ja, könntest du mir ein bisschen erzählen, was du so machst?
Weil ich bin einer der Mitbegründer von Viva Con Aqua, der St. Pauli e.V. Ein gemeinnütziger Verein, den wir vor 12 Jahren gegründet haben. Mittlerweile 3 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt und in 8 Ländern aktiv. Und dort habe ich einen sehr vielseitigen Job. Da muss man ja immer so einen Quatsch auf seine Visitenkarte schreiben. Ne?
Ja.
Also dann bist du CEO oder CFO oder CSO ist zum Beispiel, finde ich.
Was ist das? CSO?
Das ist der Chief Shit Officer.
Kennst du einen CIA?
Ja, kenne ich auch. Aber habe ich nichts
oder
damit zu tun.
Oder Hairdresser?
Genau. Und dann... Genau, und deswegen dachte ich auch, irgendeinen Quatsch drauf zu schreiben. Habe Konzeptionsaktivist seitdem draufstehen.
Konzeptionsaktivist?
Ja. Und ich meine, die.
Also, in welcher Reihenfolge man sich um den Baum kettet?
Naja, das ist ja. Also,
das ist, wenn man sagt, rot-gelb, du mit dem blauen T-Shirt, komm wieder hierher, in die Mitte.
Ich glaube, das ist der Hauptunterschied zwischen Viva Con Aqua und ganz vielen anderen NGOs oder so. Wir würden uns nie an einen Baum ketten, weil es macht ja keinen Spaß. Also muss man ja ehrlich sagen, also
immer an sich selbst.
Baum umarmen, kurze Zeit geht und so, ein bisschen bist du trotzdem Hippie. Aber an Baumketten würden wir nie machen. Viva Con Aqua macht immer nur Dinge, die, also, oder wir machen immer nur Dinge, die uns selber Spaß machen. Und an Baumketten würde mir jetzt keinen Spaß machen. Da gibt es bestimmt Leute draußen, die darauf stehen, aber dann ist wahrscheinlich sexuelle Interaktion noch mit involviert. Habe ich noch nicht ausprobiert, kann ich nicht drüber sprechen, will ich nicht drüber sprechen jetzt, aber deswegen machen wir dieses Baumketten-Ding nicht.
Mhm. Gut, also ich hab eigentlich nur 500 Fragen zu Baumketten mir aufgeschrieben.
Die kannst du jetzt
alle
skippen.
Leider könnte ich die jetzt alle deleten. Gut. Nee, aber
manchmal ist es so bei Interviews, ne? Dann ist einfach Fail. Wir kommen ja nicht weiter. Sorry.
Aber erzähl mal weiter. Also Baumketten raus, es macht auch keinen Spaß. Also ich habe es auch noch nie gemacht. Ich habe auch die Baumumarmung für ein Foto oder sowas, aber ich weiß auch nicht.
Ich habe es mit meiner Tochter gemacht und witzigerweise komme ich gestern sind wir wieder heimgekommen nach St. Pauli.
Aus?
Und, wie bitte?
Aus, wo ist so der?
Wir waren 3 Monate in L.A. und ganz kurz in Süddeutschland noch. Da gab es keinen Baum und dann hat sie angefangen, Pfosten zu umarmen. Und so, und es war eh ganz interessant so...
Pfosten?
Ja, so Boller, wie sagt man, die Verkehrspfosten. So die
ah, quasi, okay, so wo ein Stoppschild draufsteht.
Ja, zum Beispiel, genau. Und hat die angefangen zum Amt. Das fand ich ganz witzig. Und dann hat sie angefangen, die ganzen Scherben aufzuheben und mir in die Tasche. Und da ist mir wirklich aus ihrer Perspektive mal aufgefallen, wie dreckig es hier ist. Ist so wunderschön, aber ist auch richtig dreckig.
Aber, das ist doch toll. Aber die Idee ist ja, dass deine Tochter schon angefangen hat aufzuräumen.
Also ja, die ist sehr ordentlich.
Also
wahrscheinlich,
ist sie ordentlich oder ist sie einfach auch schon... ein sehr guter Mensch. Also sowas wie, da könnten Fahrräder rein und ich heb die mal auf. Oder es könnte in zwei Richtungen sein. Entweder du hast einen guten Mensch oder einen Psychopath, der sie möchte, die einfach die Scherben in die
Das ist ja geil, weil beides eine Beleidigung ist, ne? Also Gutmensch ist ja heutzutage ist auch eine Beleidigung. Ah,
Entschuldigung.
Also ich nehme es nicht als Beleidigung, weil rein theoretisch sollte jeder Mensch aus meiner Sicht anstreben, ein guter Mensch zu sein, nichts anderes heißt. Aber das vor 5 Jahren war ich schon im Bus und da sagt der eine zu mir, hey, du bist doch voll der Gutmensch. Und
warum,
da ist,
warum im Bus?
Warum das im Bus war?
Im Bus hat dich jemand angesprochen und hat gesagt, du bist ein guter Mensch.
Nee, da hat ein Dude zum anderen Dude gesagt, so als... So,
ah, okay, ich dachte...
Du bist voll der gute Mensch. Ich glaube, ganz ehrlich, dass meine Tochter auf jeden Fall noch ein sehr guter Mensch ist und irgendwann versaut wird. Du wirst halt irgendwann versaut von dieser Welt. So, aber Kinder haben natürlich was unfassbar Reines, Liebevolles, lachen den ganzen Tag und sind fröhlich mit sich und der Welt und im Einklang. Und dann kommen die ganzen Layers, also die ganzen Filter dieser Gesellschaft rüber und machen dich wahrscheinlich zu so einem psychopathischen Gutmenschen-Trottel, wie wir dann hier in diesem Podcast kennen.
Ja, ich würde dir da recht geben. Also ich habe auch öfters mal, also was mir so manchmal passiert in dem direkten Kontakt, dass manchmal halt man einfriert. Also ich habe das jetzt gerade so zum Beispiel, wenn ich manchmal einen Obdachlosen auf der Straße sehe oder er kommt mir entgegen, dass ich merke, mein ganzer Körper ist so starrt. So, und das ist halt, ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil eigentlich ist es ja instinktiverweise, wie du gerade gesagt hast, das Kindliche, dass man halt auf ihn zugeht oder ganz mit wachen Augen ist. Und hier ist es anscheinend Gefahr oder Angst, ja. Also eine Mischung aus beiden. Das heißt jetzt nicht immer, dass ich so reagiere. Es gibt immer verschiedene Situationen. Aber das vorerst so manchmal so eine kleine Panik oder so aufkommt.
Also ich glaube, gerade im Umgang mit Obdachlosen kann ich nur aus eigener Erfahrung empfehlen, eigentlich hinzugehen und sich unterhalten. Wirklich unterhalten, weil wir haben die erste Kunstausstellung und daraus ist dann eigentlich auch unser damaliges Kunstprojekt Straßenköter und dann die Millern Together, unser Kunstfestival entstanden, haben wir für Obdachlose gemacht. Und zwar haben wir gesagt, du läufst nämlich genau wie du sagst an denen vorbei, manchmal erstarrst du, manchmal willst du Geld geben, dann hast du die Hürde, dann willst du nicht wirklich interagieren, dann hast du ein Schamgefühl, er hat vielleicht ein Schamgefühl, also sehr schwierige Comfortzone verlassende Erfahrung eigentlich für den Menschen. Und wir haben angefangen, quasi die zu porträtieren auf der einen Seite, also sehr würdevolle, eher königsaffine Fotos von denen zu machen und die künstlerisch zu illustrieren und gestalten und aber auch die Geschichten zu erzählen. Und es war unfassbar spannend, was für intelligente, fest im Leben stehende Menschen, die aus ein, zwei Kleinigkeiten komplett rausgeworfen wurden. Scheidung, Wohnung verloren, Job etc. Da war ein Professor dabei, da waren Ärzte dabei. Also Leute, die, wo du nicht denkst, dass sie eigentlich in die Obdachlosigkeit gehen. Also was mich damals völlig überrascht hat. Und seitdem supporte ich auf jeden Fall hin zum Kunst und versuche immer irgendwas, eine Kleinigkeit zu geben, weil man weiß nicht, ob man selber mal in so eine Lage kommt.
Mein Vater hat früher auch mit Obdachlosen viel gearbeitet als Kind. Und da war es halt, also das meinte ich halt, diesen Unterschied, dass ich damals auch, wir saßen da immer zusammen nach der Arbeit und er hat halt mit denen geredet und das war ein ganz normaler Zugang. Also
was hat dein Vater gearbeitet?
Er war Psychologe und er hat halt in so einem Heim gearbeitet.
Krass.
Ja. Ich hatte mal eine Situation, können auch wieder über andere Themen sprechen, aber ich hatte einmal, da war ich, saß ich auf der Straße, das war in L.A. und ich habe mit Pyjamas, weil man das ja so macht in Amerika, dass man ja irgendwie in Pyjamas rausgeht, weil alles immer so warm ist. Und ich saß da und mit meinem Bruder telefoniert und dann kam ein Obdachloser mit seinem Card und wollte mir eine Zigarette geben. Und anscheinend konnte er sich ja daran erinnern, dass ich ihm vor ein paar Tagen Zigaretten gegeben habe. Und ich war halt am Telefonieren nicht so. Und dann habe ich sie genommen und dann hat er sich zu mir gesetzt auf der Straßenecke. Ja? Und dann saßen wir da zusammen. Ich habe irgendwann mal aufgelegt und wir haben halt miteinander geredet. Und er hat mein Handy genommen und musste mit jemandem telefonieren. Wir mussten eine Telefonnummer aufschreiben und haben dann aber keine Stifte gehabt. Haben wir in so einen Stock geholt und das in Dreck reingetan und dann auf der Straße die Nummer aufgeschrieben, sodass er die dann weiterleiten kann. Und dann kam eine Frau vorbei, die gerade bei Starbucks war und die hat ihm so einen Cookie angeboten.
Weißt du, weil er ja da auch saß und es war absurd. Und sie sagt, hier, you want a cookie? Und er hat so Nein gesagt. And then I took the cookie. Und es war halt, auch wie du gesagt hast, man, also der sah halt schon sehr dreckig und sowas aus. Und dann aber redet man mit ihm und es war halt so, ganze Welt geht auf, so.
Klar, ich meine, was sie teilweise erlebt haben. Ich meine, hier gibt es ein neues Projekt, das sehr spannend ist, Go Banyo.
Ja.
Die haben einen klassischen Linienverkehrsbus oder wie der Fachtermini dafür ist, umgebaut in Duschbus. Sodass Obdachlose quasi duschen können und in Würde ihren Tag durchleben können. Weil die haben ja gar keine Möglichkeit zu duschen. Also wo hast du eine Möglichkeit? Du würdest wahrscheinlich ins Hallenbad gehen, aber du kannst dir jetzt auch nicht 3,50 Euro für ein Hallenbad leisten. Wenn, also so. Und da gibt es Go Banyo. Auf jeden Fall kann man mal auschecken und supporten.
Ja, sehr cool. Viva Con Aqua, wie kamst du auf den Namen, weil der sehr cool ist?
Auf den kam ich gar nicht. Auf den kam Benjamin Rainer Adrian, auch ein sehr cooler Name, der damals bei St. Pauli gespielt hat. Und die damalige Kampagne des FC St. Pauli, die waren, muss man dazu wissen,
das ist ein Fußballverein.
Ja, St. Pauli ist ein Fußballverein. Schön, dass wir das klären konnten.
Ja, gut.
Das ist auch der einzige Fußballverein in Hamburg.
Ist das auch nicht ein Stadtviertel?
St. Pauli? Ja, ist auch ein Stadtviertel, ist auch eine Kultur. Okay,
ja, ich
wir fangen ganz vorne an, okay.
Warte mal.
Nee, also alles cool.
Kein
wow.
Treehugger, okay.
Wow.
Shit. Ja. Also.
Jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Das ist, woher kommst du nochmal? L.A., ne?
Aus dem Dorf. Wie sagt man, wenn jemand keine Ahnung hat, aus dem unterm Stein?
Unterm Stein kommt Scherz.
Nee, ist das nicht, was sagt man so?
Ich habe keine Ahnung, was man sagt.
Du weißt es nicht. Dann bist du auch vielleicht unterm Stein.
Ich bin mindestens unterm Stein. Unterm Wasser bin ich ja. Genau, und die Kampagne des Jahres hieß so Viva St. Pauli, weil die auch eine Reise nach Kuba gemacht haben. Und Benny hatte dann die Idee, sich mit seiner exponierten Stellung als St. Pauli-Spieler, Fußballspieler vom Fußballverein,
elf Leute.
FC St. Pauli, elf Leute, genau, zu engagieren und hat da quasi Con Aqua D eingeführt. Und so ist Viva Con Aqua D St. Pauli E.V. entstanden. Und deswegen heißt der Verein Viva Con Aqua auch immer D St. Pauli E.V. und wird immer mit St. Pauli connected sein.
Viva About You Awards.
Viva About You Awards. Anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Meine Tochter, wir sind ja gerade aus L.A. gekommen, deswegen auch ein bisschen früher. Verjetlaggt, irgendwie um 4 habe ich die ins Bett gebracht, um 6 bin ich in den Zug gestiegen. Und deswegen war ich echt gut durch. Und ich war auch sehr angespannt, weil ich mir natürlich bewusst war, erstens vertrete ich das gesamte Netzwerk Viva Con Aqua. Das heißt, es ist ja nicht so, wie wenn du jetzt persönlich einen Preis entgegennimmst, dann kannst du es verkacken, aber dann kannst du es für dich selber verkacken.
Ja.
So, wenn ich es versau, dann versau ich es ja für das komplette Viva Con Aqua Netzwerk, für alle Leute, die sich damit identifizieren, mit der Idee, die dafür sich engagieren. Dadurch war ich sehr, sehr, sehr angespannt und, dieser Award ist halt ein Award auf der einen Seite. Was willst du sagen?
Was bekommt ihr? Was habt ihr bekommen?
Wir haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, danach waren so 25.000 neue Follower auf Instagram.
Und wie viel mehr Geld?
Wie viel mehr Geld? Ziemlich genau 10.000 Euro.
Habt ihr bekommen 10.000
genau,
Euro?
Genau, die spenden 10.000 Euro.
Sie haben 10.000 Euro gespendet.
Genau.
Und dann habt ihr noch Spenden zusätzlich, weil Instagram-Follows ist ein Ding, aber Aufmerksamkeit gleich auch mehr Geld. Also.
Ja, das ist natürlich schwierig, weil die Leute müssten dann quasi in die Spende reingeschrieben haben, ich spende, weil ich euch.
Aber man sieht ja so eine Grafik, dass das
ja,
so hochgeht.
Ja, die habe ich noch nicht gesehen, die Grafik. Ich glaube auch, es ging da. Muss man ja auch die Zielgruppe so ein bisschen beachten, deswegen sind wir auch so, haben den Leuten gesagt, ey, eigentlich war mein Ziel.
Was ist denn eure Zielgruppe?
Nee, das ging ja in dem Fall ja um die Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist die ganze Welt, weil alle Menschen sollen sich für sauberes Trinkwasser engagieren und alle Menschen sollen den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Ich habe jetzt über die Zielgruppe von About You Award gesprochen, sozusagen, die ich gar nicht richtig kenne, aber vermutlich ist es schon eine sehr, sag ich mal, Instagram-affine Welt, was ja sehr spannend ist, wenn man sich anguckt, dass nur 10% der Deutschen, glaube ich, Instagram nutzen. dann ist es trotzdem eine Welt, die...
10% der Deutschen nutzen Instagram.
Ja, sagt Benny Atrio und ich habe es nicht überprüft.
Benny. Nee, aber das, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen aktiven Benutzen, weil ich glaube, es gibt mehr Prozente, die auf Instagram sind, aber wahrscheinlich nicht aktiv sind.
Das weiß ich auch nicht, aber ja. Wir haben ja auch sowas wie so einen Podcast und da immer, wenn wir was nicht wissen, dann fragen wir unsere Hörer, ob sie uns die Antwort schicken können. Das hat aber noch nie einer gemacht.
Ja. Bitte jetzt einfach anrufen. Gib mal kurz deine Telefonnummer.
0176229763.
Aber wir waren stehen geblieben bei, was du meintest mit, ihr habt so und so viele Instagram-Followers bekommen, neu bekommen.
Ja. Und ich glaube, das war ja eigentlich das Ziel, war ja zu sagen, dieses Instagram-Game zu zerficken.
Das musst du nochmal neu erklären. Was meinst du? Du willst das Instagram-Game zerficken?
Das war das, was ich auf der Bühne gesagt habe. Ja? Mhm. Und dass quasi die ganzen, ich meine, da war eine Reichweite unfassbar, was dort quasi vertreten war. Ne? Also ich glaube, die erreichen fast 1 Milliarde Leute, die natürlich 100-fach den gleichen Leuten und teilweise so folgen und so. Aber trotzdem, wenn da eine Heidi Klum, ein Jerome Boateng und wie sie alle heißen, sitzen. Und die habe ich quasi aufgerufen, das alles zu reposten und so. Und wie bei Con Agua 1 Million Follower zu schenken. Mhm. Das haben wir nicht erreicht. Von daher war es für mich ein liebevoller, sehr erfolgreicher Fail. Oh. So ist alle 300 Fragen zu About You Award jetzt gestrichen. Ne?
Den Joke fandst du ganz schön gut, ne?
Fand ich super. Und du weißt ja,
milk this joke.
Du weißt ja, der Clown arbeitet über die Wiederholung.
Deswegen, wirklich? Hast du mal, ich habe tatsächlich mal einen Clowns Workshops gemacht.
Hast du gemacht? Ich
ja.
auch.
Wirklich?
Ja, bei diese Kellerkinder-Quatsch in Berlin.
Und also Keller-Schauspielschule oder sowas gab es.
Keine Ahnung, wie es heißt, aber da kam raus, dass ich Richard Rhythmus, der Clown auf der Suche nach seinem Rhythmusgefühl bin. Weil ich wirklich, ich klatsche visuell.
Bist du nie im Takt?
Nee, das wäre ja dann Offbeat. Das wäre ja schon wieder geil, wenn du immer Offbeat wärst.
Du bist einfach nur...
Manchmal kurz im Takt, manchmal nicht.
Also wärst du perfekte Nicht-Schlagzeuger für vielleicht Gaga.
Perfekt für alles Nicht-Musikalische.
Ah, krass. Also du hast das unperfekte Gehör.
Ja,
was ja schon mal das imperfekte Gehör. Nicht nur schlecht, sondern richtig... Oh.
Schöner Titel, imperfekte Gehör.
Und das war dann deine Rolle als Clown?
Genau, das war dann damals meine Rolle als Clown. Und ich glaube auch, dass natürlich...
das ist voll lustig, dass
das auch wie bei Con Agua schon was sehr Clownereskes hat. Weil nach Heinrich Böll musst du dir den Clown ja als traurigen Menschen vorstellen. Ja. Der quasi die... Und das ist ja auch bei Viva Con Agua, wenn du mal ganz ehrlich bist, dass 560 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben oder 2,4 Milliarden nicht mal ein Klo zum Scheißen, ist ja jetzt nicht was Fröhliches, ist ja jetzt nicht geil, juhu. Und das ist ja genau unsere Aufgabe, das quasi so zu verwandeln, dass es für den Endaktivisten oder Typ, der sich engagieren will oder jemand, der spenden will oder der jemand Wasser kauft oder Klopapier oder Kunst, whatever, dass es für den freudvoll ist. Das heißt, diese Transformationsleistung ist eigentlich eine clownereske Leistung. Mhm. Du nimmst die Scheiße dieser Welt und verwandelst sie in Blumen. Mhm. So machst du übrigens Goldeimer. Gehen mit den Komposttoiletten auf Festivals, dann scheißen die ganzen Festivalbesucher und dann im nächsten Jahr werden Blumen daraus gemacht.
Oh.
Das ist krass, ne?
Da denkst du, oh, da war mein Burrito. Da wächst
die bekannte, daher kommt ja auch die Burrito-Blume.
Ja, die Burrito-Blume. Genau, ihr wart ja jetzt letztens mit Finn Kliman und der schönen, wie heißt
Mowgli?
Die?
Und Janine Michaelsen.
Janine Michaelsen, die verfolge ich auf Instagram und beide. Und da habe ich das alles mitverfolgt. Das war, wie war diese Erfahrung?
Jetzt in Äthiopien zu sein oder mit der schönen Janine Michaelsen?
Das waren einfach nur Adjektive, die ich zu Menschen, so bei dir sage ich, den einfühlsamen
guten Menschen, Psychopathen.
Gut, Michael Fritz.
Naja, also Äthiopien ist erstmal eins der wirklich schönsten Länder, in denen ich je reisen war. So. Und auch eines der stärksten und eindrucksvollsten Kulturen, die ich erleben durfte, die ihren eigenen Tanz haben, den ich niemals lernen werde,
wegen deinem Problem.
Ja, wegen meinem Problem. wahnsinnige Musik mit dem Kra, was ich auch niemals lernen werde.
Ja, weil du.
Ja, Problem.
Problem.
Unfassbares Essen. Also für alle, die Äthiopien mal ein bisschen kennen.
Was ist das Essen?
Das Essen nennt sich Injera. Das ist so ein bisschen, am Anfang wundert es einen, es sieht so aus wie so Fladen. Also ein bisschen wie Pfannkuchen, nur in ein bisschen lätschiger und dunkler oder so. Das nennt sich Injera.
Und dann lätschiger, braune, komische Pfannkuchen.
Ja, also ein bisschen schwammig. Eigentlich schwammig ist nicht lätschig, sondern schwammig. So.
Das werden halt Sachen, die das auf einer... Ja, egal.
Also es ist kurz mal aus der Komfortzone rausgehen, so als Kartoffel. Aber ich verspreche, es ist Wahnsinnsessen. Gibt es hier in Hamburg einen wunderbaren Karls Café, heißt der wirklich. Zum Beispiel in Ottensen, wo man es essen kann. Oder fast in jeder großen Stadt in Deutschland. Naja, und Äthiopien, von daher ist eins, ist ja auch die Wiege der Menschheit. So, da kommen wir alle her.
Okay, Äthiopien, Wiege der Menschheit.
Ja, wolltest du es gerade aufschreiben?
Ich hab's schon aufgeschrieben.
die Wiege der Menschheit, da kommt der Erste.
Da kommt der erste Mensch her.
Gut. Genau, das heißt, wir kommen eigentlich alle daher. Und es ist wirklich sehr peaceful, leben die Christen und Muslime seit Jahrhunderten eigentlich sehr friedlich miteinander. Haben jetzt einen neuen Präsidenten, Dr. Abiy, zum ersten Mal, der Frieden mit Eritrea geschlossen hat, mit Ägypten und so. Da passiert sehr viel und wir hatten das Glück, dort auch geile Menschen kennenzulernen, wie den Aktivisten Yahya, mit dem wir die ersten Komposttoiletten gebaut haben. Und dann waren da natürlich noch diese wunderschöne Janine und Finn und Mowgli dabei, die geholfen haben, das wirklich publik zu machen. Wir haben, glaube ich, 60.000 Euro gesammelt über Online-Spendenaufrufe und hatten eine sehr spannende, vielseitige, eindrucksvolle, geile Reise mit Absurditäten noch und nicht. Mhm.
Ich wollte nur fragen, warum ich nicht gefragt wurde, ob ich mitkommen will. Also,
wir lernen uns gerade kennen.
Ja, aber ich dachte,
wenn es so weitergeht, dann frage ich dich auf jeden Fall.
Sagte er mit einem sarkastischen Unterton.
Nee, das ist ja das Schöne bei Viva Con Agua, dass jeder auch mitmachen darf. Also du bestimmst dein Engagement selber. Das heißt, wenn du ab jetzt dich engagierst für Viva Con Agua, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du mit auf eine Projektreise kommst. Cool. Also man muss ja sagen, wirklich Janine Michaelsen engagiert sich seit dieser beschissenen Millionärswahl, wo wir Zweiter geworden sind. Das war 2008 oder so. Mowgli engagiert sich auch schon länger da und kam von sich aus und hat gesagt, ey yo, ich will das supporten. Mhm. Und Finn, ja, ohne Finn geht's gar nicht mehr. Wie
cool.
Ja. Sie eskaliert gerade völlig für die Hörer.
Und ich sag immer, nee, ich habe kein Kleingeld, obwohl ich Kleingeld
habe. Was?
Nee, das bin ich. Ich, das ist schon gut. Das ist schon gut.
Du erinnerst mich hart an meine Schwester, die hat auch diesen Spagat zwischen Gutmensch und harter Psychopath.
Ja, da ich. Wo ist denn was macht deine Schwester?
Die ist Notärztin. Oh, ja, aber auch Psychopath. Wenn sie dir ich kann dir mal den WhatsApp-Verteiler schicken. Also, das ist absurd, was sie mir immer schickt. Also. Deswegen, die hat schon die beide Seiten.
Nein. Also, es gab eine Folge auf Friends, wo sie. Kennst du Friends?
Also
die Show? Ja, ABC ja. Oder NBC?
Wer kennt Friends nicht, aber ich habe es jetzt nie geguckt.
Okay, da gab es eine Folge, da haben sie darüber geredet, ob es eine. In Englisch heißt es ja in Englisch. Is there a selfless. Na, warte, ich habe es aufgeschrieben. Ich sag's nochmal. There is no unselfish good deed. Und darum ging es in der Folge. Gibt es eine unselfish deed? Was man ja auch, das ist ja nicht mal die Frage, also, dass man sich gut fühlt, wenn man eine gute Tat tut, das ist ja auch gut, weil dann will man es ja öfters machen. Und in der Folge geht es darum, dass Phoebe sagt, there is such a thing as a selfless good deed und lässt sich von einer Biene stechen. Weil sie denkt, okay, ich habe ihr ein gutes Gefühl gegeben, obwohl es mir schlecht tut und dann am Ende ist der Reveal, ja, die Biene stirbt.
Ja, das nennt man auch Protestantismus. Ich glaube, ich bin in der glücklichen Position, dass Viva Con Agua als All-Profit-Philosophie arbeitet.
Was ist das? All-Profit? All-Profit?
Alle profitieren davon. Das heißt, du stehst darauf, beim Sex von Bienen gestochen zu werden. Dann wäre es All-Profit. wenn es dir eine eigene Freude macht.
Aber die Biene stirbt immer.
Achso, ja, aber dann ist ja... Die Biene
stirbt... Die Biene stirbt, nachdem sie...
Ja, aber dann ist ja gar keine gute Tat.
Ja, das ist ja der Witz
bei Friends. Achso, dann habe ich den nicht verstanden, weil ich meine Biologie nur gekifft habe während dem Biologieunterricht. Sorry, Herr Dr. Bauer. Ja, nee, also zurück.
Also bei All Profit, bei euch gibt es einfach keine Bienen. Genau. wir haben die Bienen aus unserem Problem einfach
rausgenommen. Naja, aber wir tun ja aus unserer Gesellschaft gerade die Bienen rausschmeißen. Deswegen verlecken wir ja gerade.
Genau, also wegen Photosynthese.
Erklär mal bitte Photosynthese, weil ich war nicht im Biologieunterricht, wie ich gerade.
Nee, das ist nicht Photosynthese, das ist was anderes. Aber das ist, wir brauchen die Bienen, das ist klar.
Auf jeden Fall. Nein, aber All Profit, es geht ja genau darum, eben mit Freude sich zu engagieren und Spaß dabei zu haben und nicht ein schlechtes Gewissen den Leuten zu machen oder eben sich in eine Opferrolle und ich opfer mich auf. Ich opfer mich gar nicht auf. Ich habe das geilste Leben durch Videokanal. Im anderen Fall wäre ich Geschichts- und Anglistiklehrer, nichts gegen Lehrer, aber ich hätte schon eher...
Aber das ist schwarz-weiß. Das ist also entweder das oder das.
Na, es weil ich habe das schon mal noch gelesen, ein paar was du das mal
gesagt hattest.
Es gibt schon noch... Naja, mein... Klassischer Werdegang wäre, nach 26 Semestern dann doch das Studium zu beenden und dann halt Lehrer zu werden. In Heidelberg, Nottingham und Hamburg studiert. Und da normalerweise macht man ja sowas, so ein Studium für dann halt irgendeinen Job. So, und dann wäre ich Lehrer geworden. Deswegen gibt es natürlich noch die Alternative, dass man mit 34 sagt, ja, nee, ich mache doch was anderes. Mhm. Aber nee, in dem Fall sage ich jetzt mal schwarz-weiß, Lehrer oder Viva Con Agua.
Und dann, wie kam es dazu zu Viva Con Agua? Ich habe gehört, also du bist ja nach Hamburg gezogen.
Mhm.
Genau, wegen einer Frau.
Ja. Yeah,
mhm. Yeah. Der schöne Michael. Nein,
wohnt in Köln.
Und dann, wie kam die Verbindung zu Viva Con Agua?
Ich bin mit Benny aufgewachsen. Also die Verbindung zu Benny war schon davor da.
Ah, okay.
Und dann sind wir beide von der Biene gestochen worden. Und dann haben wir gedacht, okay. Nee, dann hatte er die Idee, Viva Con Agua zu machen. Ich habe bei ihm auf der Couch gewohnt und so. Und die Bienengeschichte ist viel besser, die erzähle ich ab jetzt.
Und ihr wollt jetzt nach Amerika?
Amerika?
Amerika, ihr wollt nach Amerika?
Naja, wir haben es jetzt in 8 Ländern gegründet. Ne? Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Holland, Uganda, Mosambik poppt es gerade auf. Und es ist ein globales Thema. So. Und wenn wir das ernst meinen, das ist so meine Überzeugung, dann müssen wir auch mit globalen, sage ich jetzt, Massenkommunikationsmitteln arbeiten. Und die sind halt nicht der deutsche Podcast bei Online Marketing Rockstars. Nur Liebe für den deutschen Podcast bei Online Marketing Rockstars. Aber ich glaube, dann muss halt alles auf Englisch sein. Dann musst du halt, wenn du hier und nur Liebe auch hier für Materia oder so oder Clueso mit denen zusammenarbeitest, dann muss es halt dort Ed Sheeran und Jay-Z sein. Mhm. Weil die das nochmal auf ein anderes Level hieven, weil natürlich die deutsche Sprache auch eine limitierende Sprache ist oder deutsche Kultur. Und immer noch die westliche Kultur eines der Epizentren Los Angeles ist, was Hollywood angeht, was Kunst angeht, was Musik angeht. Und natürlich könnte man jetzt auch sagen, man kann nach Bollywood gehen und Indien oder China kommt total. Mhm. Da muss ich aber sagen, wieder All Profit. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, in China zu leben.
Ja.
Momentan. Das so. Deswegen.
Da und ist auch die Sprachbarriere dann auch ein bisschen.
Mit Chinesisch.
Oder? Ja, also dein Chinesisch ist nicht auf dem...
Qingyaoyong. Das ist keine Ahnung, hat der jetzt auch noch Chinesisch studiert? Nein.
Nee, hast du nicht.
Ich habe ja auch im 10. Semester Englischstudium gemerkt, ich habe überhaupt keine Sprachbegabung. Also ich muss.
Also du kannst kein Rhythmus und keine Sprache.
Ja, das ist Katastrophe.
What the fuck? Ja. Deswegen musst du.
Ja, ich kann halt wirklich nicht so viel. Das muss man halt dazu sagen. Also wenn man zum Beispiel
bist du eigentlich auf dem Skateboard gefahren oder trägst du das?
Ich trag's nur. Cool, ja. Nee, das kann ich, aber ich kann zum Beispiel keinen Ollie. Also ich kann nicht jumpen oder so, ich kann nur cruisen. Das kann ich ganz gut, so durch die Millantor Gallery, weil da sind die Wege so lang, habe ich es gelernt.
Schiebt dich dann jemand oder kannst du das einfach...
Nee, mittlerweile werde ich nur noch geschoben. Weil du hast ja dann ja auch Glorifizierung, gerade im St. Pauli-Kontext und so, da fährst du nicht mehr selber.
Ja, klar.
Das ist auch anstrengend. Nee, aber das ist schon manchmal hart, wenn du dann auch so, ich meine, wir haben über Finn Kliman gesprochen, so ein Multitalent, ne, der auf der einen Seite programmieren kann, was für mich so... sorry für mein Schubladendenken, so ein Nerd-Ding ist, mhm, und dann noch so eine Platte macht und dann noch nebenher Business und eine Medienagentur und jetzt irgendwann macht er noch was anderes und Podcast kann er auch und
Rhythmusgefühl. Ich weiß, wie viel der kann.
Ja?
Ja. Der kann alles, das ist wirklich.
Ja, ja.
Der ist, das
ist fies.
Ja.
Aber ich gönn's ihm. Er macht auch viel Gutes.
Der macht ja alles gut. Das ist ja das Man kann ihn ja gar nicht mal haten. Wäre viel leichter, wenn er noch irgendwie ein Arschloch wäre, aber er ist ja auch.
Nee, das ist nett, ne?
Super Typ. Gute Beziehung.
Hatest du gerne?
Das macht er. Nee. Ich hate. Nein, eigentlich wirklich gar
was
nicht.
Was war deine erste Antwort? Das macht doch jeder.
Nee, meine erste Antwort wäre, das ist witziger. Aber.
Was denn?
Nee, es wäre. Zu haten ist witziger als. Oder? Ich weiß nicht. Ich hate nicht wirklich. Ich hate wirklich gar nicht. Öffentlich. aber wir kommen wieder zurück. Wir waren beim Thema Sprachbehinderung.
Wow.
Schwach.
Wow.
Ich wollte nicht Behinderung sagen. Ich wollte,
du hast Behinderung.
Das ist meine,
das wird nicht rausgeschnitten.
Meine Sprachbehinderung liegt ja darin, dass mir Wörter nicht einfallen und sowas. Aber ja, nee, dann kann ich das ganz verstehen. Und jetzt versucht ihr gerade, beziehungsweise macht ihr gerade, seid mittendrin in den Staaten wie in Kalifornien, jetzt Viva Con Aqua zu etablieren. Establishen.
Mhm.
Wann geht's wieder zurück?
Wir stellen jetzt den Visa-Antrag. Also jetzt entscheidet sich, ob quasi dieses 150-Seiten-Dokument, was sehr, sehr spannend ist, weil da, wenn du so ein O-1-Visa ja machst, dann musst du ja schreiben, warum du so eine extraordinary person bist.
Mhm.
Und es muss. Ja,
genau. Was hast du da reingeschrieben?
Es wird noch besser.
Was kann ich nicht?
Es wird noch besser.
Die Liste ist kurz.
Weil, also meine Frau hat es geschrieben, weil sie viel.
Was macht denn deine Frau?
Auch Viva Con Aqua. Und,
da habt ihr euch kennengelernt?
Naja, wir haben uns eigentlich auf dem Geburtstag von DJ Matt kennengelernt.
Wer ist DJ Matt?
DJ Matt ist der DJ von den Beginnern.
Aha.
Absolute Beginner früher.
Das jetzt nur noch
Beginner. Nein.
Und sie macht, sie schreibt diesen 150.
Weil sie viel strukturierter ist und sauberer und einfach viel mehr kann, auch wie ich. Und sie muss halt.
Ist nicht schwer.
Nee, ist nicht schwer. Und sie muss halt die ganze Zeit schreiben, warum ihr Mann, den sie natürlich kennt und weiß, was für ein Trottel er ist, extraordinary skills hat.
Ja.
Sehr, sehr amüsant. Und dieser Antrag hoffentlich geht durch und dann.
Aber das ist der 3-Jahre-Antrag, oder?
Genau.
Ja, den kriegt ihr locker.
Glaube ich auch.
Wenn ihr nochmal was braucht. Ich kann auch. Ich hab's ja ganz leicht.
Ja.
Bin ja Amerikanerin.
So, dort geboren?
Nee. Tatsächlich in Hamburg geboren.
Ah.
Komisch.
Wo?
Weiß ich nicht.
Nie? Frag mal deine
Eltern. Ich weiß es nicht. Nee, weil. Die Geschichte war so, wir haben irgendwo anders gewohnt, aber meine Mutter wollte unbedingt, weil meine Eltern Hippies sind, die wollten, dass ich eine Heimgeburt bin. Sagt man, es hört sich...
Hausgeburt.
Hausgeburt.
Heimgeburt ist auch geil. Irgendwie bist du für mich auch eine Heimgeburt.
Das ist ein bisschen, ich glaube auch. Und die wollten das unbedingt und dann ist die Hebamme irgendwie krank geworden. Von da, wo wir gewohnt haben, was in der Nähe von Koblenz vielleicht war, keine Ahnung, irgendwo. Und dann sind die ins Auto gestiegen und sind nach Hamburg gefahren, weil da die nächste
Hamburg... Dann bist du im Auto gekommen, in der Autogeburt?
Nee, nee, und... ich bin Audi-Geburt. Nee, und dann sind wir nach Hamburg gefahren und dann bin ich halt hier irgendwie in irgendeinem Haus. Was ja kein... Jetzt, wo ich darüber nachdenke, hätte ich einfach ins Krankenhaus gehen können. Und es war ja auch kein Haus.
Klar.
Ihr Haus. Es war halt irgendwie irgendwo... Ja, und dann bin ich hier geboren, ein paar Monate später bin ich wieder zurückgefahren. Aber auf meinem Pass steht Hamburg.
Oh, ich liebe deine Eltern jetzt schon.
Ja.
Danke an die Eltern, dass ihr sie gezeigt habt.
Wo waren wir?
Da wo?
Die Bühnen.
Du hast wirklich da wo gesagt, ne? Da kriege ich ja immer auf den Sack.
Was ist denn da wo?
Ach so. Da wo ist auf jeden Fall grammatikalisch falsch.
Weil also wenn ja, du jetzt erst gemerkt hast, dass ich grammatikalisch was Falsches gesprochen habe,
ich
habe schon sehr viele Fehler
ich
gemacht.
Ich habe mich nur nicht getraut, das auszusprechen. So, aber jetzt haben wir so ein Vertrauensverhältnis, wo ich mir ein paar mehr Sachen rausnehme.
Ja, ich glaube, wir müssen auch nicht mehr Händchen halten. Also, nee, okay, und jetzt wartet ihr 3 Jahre. Nee, ihr bekommt...
Wir warten 3 Jahre, um dann 3 Monate nach LA zu gehen.
Aber ihr wartet jetzt noch, also wie lange muss man denn auf so einen Antrag warten?
Es kommt drauf an, zwischen, glaube ich, 3 und 6 Monaten. So, wir sind jetzt eh hier.
Habt ihr das schon abgegeben?
Nee, jetzt die Woche oder so, oder nächste Woche. Und wir müssen eh hier sein, wegen Miller & Torgelli Festival, wegen Festivalsommer und ganz vielen Übergaben und so. Quasi auch vorbereiten, dass man dann in einer anderen Zeitzone für längere Zeit arbeitet.
Wie lange? Ach so, ja. Ja, spannend. Ich überlege gerade, weil ich kenne auch viele Leute, die das auch machen mussten und diesen Visa-Antrag gemacht. Und da muss man ja auch irgendwie auch so Zeitungsartikel, alles, was man schon mal gemacht hat, rein. Also dann, glaube ich, wirst du das ja schon bekommen.
Ja, ich glaube, ne, nach 12 Jahren haben wir natürlich schon, ich meine, Benni hat das Bundesverdienstkreuz gewonnen oder wir haben Echo, damals gab es den noch, Preis gewonnen oder whatever für Auszeichnung oder ein Dalai Lama, unser Wasser getroffen. Da hat sich natürlich schon eine Reihe von Dingen, Auszeichnungen angehäuft, die, glaube ich, da jetzt wirken und helfen. Und trotzdem weiß man das, glaube ich, nicht auch vor dem Hintergrund der aktuellen Regierung, die ja, ja da schon eher Mauern baut, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Aber ich dachte, ich sag gerade öffentlich, das ist voll scheiße, aber ich sag gerade, seitdem wir quasi, sage ich, überhaupt nichts mehr öffentlich über diesen Menschen.
Ja. Also es ist so ein bisschen wie hier Harry Potter, the man who must not be named. Weil er einfach so böse ist. Ja, ist krass. Wir sind damals, als George W. Bush gewonnen hat, war das der Grund, warum wir aus Amerika wieder rausgezogen sind. Also 2000, weil mein Vater ist Deutscher und meine Mutter ist Amerikanerin. Wir haben in Amerika gewohnt und dann war es einfach, dass wir gesagt haben, wenn so jemand, wir wissen, das ist, we don't want to be in this country right now. Krass, und, ne? Und wenn man jetzt zurückguckt, denkt man sich, das war ja Pipifax im Vergleich. Und aber lustig ist, dass ich halt, nicht lustig, aber wir sind wieder zurück nach Deutschland und ich habe Studium gemacht und bla bla bla. Und dann bin ich wieder zurück, alleine, als erwachsener Mensch. In die Staaten, habe in New York und L.A. gewohnt. Und dann, kurz bevor er Präsident wurde, bin ich auch wieder zurück nach Deutschland gezogen. Also, es hat andere Sachen überlappt, aber es war für mich so, ja, jetzt, das ist...
Hey, wir haben uns im Vorfeld, bevor the man who...
Must not be named.
Danke. An die Macht kam, ja, dafür entschieden, das zu machen und haben dann uns gesagt, ey, wenn wir jetzt deswegen es nicht machen würden, dann hätte er ja wieder gewonnen.
Ja, ja.
So, und das ist zum Beispiel ganz interessant anzuschauen, dass dieses Land hochgradig politisiert wird gerade, also die Leute reden über Politik und es bringt natürlich ganz viele Bewegungen hoch. Also wenn man sich anguckt, We the People oder die ganze Frauenbewegung, auch Me Too, die Leute gehen auf die Straße und so weiter, also es bringt auch. Ich glaube, wenn die Scheiße und das Negative und das auch Gefährliche so groß ist und so eine Kraft hat, dann bringt es natürlich auch die Gegenbewegung wieder mehr zum Licht und so. Du musst Kontra zeigen. Ja. Ne? Genauso wie Fridays for Future zum Beispiel ja auch kommt, weil wir gerade die Gefahr so groß ist, dass es ein Gegengewicht braucht. Also, und ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen perfide, aber dass er sehr viel Gutes dadurch bewirkt, dass er so ein Assi ist.
Ja, so. Ja, also um das auszugleichen. Genau. Ja. Als damals Obama gewonnen hat, habe ich noch nicht in New York gewohnt, aber das war zeitlich eigentlich im selben Zeitraum. Und meine guten Freunde, die hatten mir das erzählt, dass die halt, das waren so, die ganze Stadt hat gefeiert. Also, weil New York, die haben dann halt irgendwie gemerkt, okay, er hat gewonnen. Und die sind raus, die Leute haben sich untereinander geküsst und die waren halt, alle waren high on, you know, on Adrenaline und Freude. Und dann haben wir kurz danach telefoniert, als Man Who Must Not Be Named gewonnen hat. Und dass sie meinte, es waren 3 Tage einfach totale Trauer, Leute sind nicht mehr zur Arbeit gegangen. Das ist halt so ein krasser Kontrast. Also wirklich von 8 Jahre da und jetzt das. Also das fand ich weil ich da gewohnt habe, auch so dieses, ich kann mir das vorstellen, dass man einfach in so einer Schocksituation und Leute auf der Straße weinen und so, also komplett dieser Kontrast hat. Ja. Aber...
Wie kommen wir aus der Scheiße jetzt wieder raus?
Ey, ich glaube, wie du gesagt hast, es ist halt, ich glaube, warum wir ihn hatten, war, weil es der Gegenzug von dass wir Obama hatten so. Mhm. Und das ist halt so viel, das ist ja tausendfach schlimmer als der davor. Mhm. Das heißt, es könnte sein, dass von da aus jetzt wieder noch was noch Besseres kreiert werden könnte. Aber man weiß es nicht. Und gerade dieses Land, du hast halt, du gerade alles in der Mitte, wir haben ja sehr viel von East Coast und West Coast, aber in der Mitte, da weiß man so wenig. Oder da ist es halt so, wo man denkt, so, oh, da kommt man überhaupt, weiß man überhaupt nicht, wie man mit diesen Menschen irgendwie. Also auch in Deutschland, das ist ja auch so, man kommt ja eigentlich, also ich denke mal, ich bin in so einer geschützten Bubble, aber sowas mit, ich krieg das nicht mit, außer im Social Netzwerken oder sowas, aber mit krassen Rassismus zum Beispiel, komme ich ja eigentlich nicht in Kontakt. Und wenn man dann kurz Moment hat, ist man so voll perplex. Also ich war irgendwann mal in einem Theaterstück gespielt oder Stand-up und es war weiter raus und ich saß in der Bahn, habe mitgekriegt, wie jemand geredet hat und I was like, wow, ah, krass, das ist direkt hier jetzt, was gerade passiert, so. Und that was my story of how I touched racism.
Hast du mal umgedrehten Rassismus gespielt?
Wie geht der?
Naja, ach so. Wenn du aufgrund, also wenn du der einzige Weiße bist zum Beispiel, würde ich sagen, und nur aufgrund, also das fände ich zum Beispiel eine sehr spannende Erfahrung, die ich jetzt schon auch mehrfach machen durfte, dass du halt anders wahrgenommen wirst, wenn du halt natürlich der einzige Weiße im Raum bist. Mhm. Und dann kannst du dich zum ersten Mal irgendwie vorstellen, wie es vielleicht, ich meine, in den 70er Jahren in Sachsen-Anhalt als Mosambikaner gewesen sein muss. Mhm. So, und trotzdem kann ich es mir noch nicht wirklich vorstellen, weil ich glaube, die meisten Erfahrungen, wenn ich der einzige Weiße war, dann waren die eher positiv. Ich hatte auch schon ein paar negative, aber das ist natürlich dann, ja, ich glaube, die Erfahrung sollte eigentlich jeder machen, dass er eigentlich in Länder reist, wo er auch mal einfach der, in Anführungszeichen, Ausländer ist, mhm, oder der eine einfach komplett anders aussieht, so, weil das wahrscheinlich die beste Vorbeugung ist vor Rassismus und dass man auf die Idee kommen könnte, dass andere Menschen irgendwie zu benachteiligen, nur weil sie anders aussehen.
Ja.
Oder Gutmenschen, Psychopathen, whatever.
Bienen. Ja, ich finde es auch, also ich war jetzt letztes Jahr in den Philippines für einen Monat und da war es einfach auch so, dass ich gedacht habe, also da war kein Reverse Racism, aber einfach nur, man ist halt ständig bewusst, dass man halt einfach anders aussieht und dass halt, ja, irgendwie nur einfach, dass man gemerkt oder dass man selber gedacht hat, oh, die Leute denken bestimmt das und das von mir oder so.
Was haben die denn von dir gedacht?
God, look at that sexy lady. Look at that tall glass of water. Nee, ich weiß nicht. Ich habe nur gemerkt, da war halt...
Hast du sie nicht gefragt?
Wie meinst du, ob ich sie gefragt habe? Nee, ich glaube, das war einfach nur so ein Gefühl, was ich hatte. Weil ich bin nicht so... Ich ziehe oft um innerhalb von Deutschland und Amerika, aber ich habe bis jetzt nicht so viel... weil ich nicht reisen. Also,
bist du nicht so beständig?
Was heißt denn beständig?
Consistent?
Ja, I'm super consistent. Das steht auch bei mir auf Twitter, ist mein Handle. The most consistent person. What?
Bist du denn Stand-Up-Comedian?
Nee.
Ich versuche ja auch voll oft witzig zu sein, ne? Aber es gelingt halt echt auch echt selten. Ich kann mich erinnern, ich habe 2, 3 gute Witze in meinem Leben gemacht, das war es aber auch schon.
Wirklich?
Ja.
Und danach bist du gegangen, also warst du in so einer Runde, in so einer Gruppe und hast einen Joke gemacht, der richtig gut war? Ist das, so erzählst du, ist das, wie es gelaufen ist, so ungefähr?
Ja, also die eine Runde, an die ich mich erinnern kann, die war in einem Auto, da bin ich aber nicht gegangen, da saß ich dann weiter.
Ja, weil das ist das Problem, weil wenn du so an so einem richtig, wenn du so einen geilen Joke machst, dann musst du eigentlich sofort gehen, weil... Die Gefahr ist, dass man denkt, wow, geil, ich finde witzig. Und dann macht man nochmal und dann ist es so. Das ist meine Erfahrung. Deswegen date ich nie, habe keine Freunde. Ich bin mitten im Gespräch einfach Tür zu, raus.
Aber dann sind deine Auftritte als Stand-Up-Comedian auch eher kurz.
Absolut, ganz, ja,
ich kann die Tür raus. Zack, wieder raus.
Das war's von mir, Leute. Mic drop. Nee, aber das ist. Aber du kannst dich wirklich bewusst so an so Momente. Das ist gut.
Ja, an einen.
Im Auto.
Ja.
Nach Stuttgart.
Nee.
Wohin?
Keine Ahnung. Asberg.
Können wir die Situation ein bisschen nachkreieren und vielleicht kannst du den Joke nochmal machen?
Ich weiß ihn nicht mehr so ganz genau. Ich weiß nur, dass mein Kumpel, der hatte...
richtig laut gelacht.
Nee, die haben alle laut gelacht und die lachen eigentlich normalerweise nicht. Und der eine hat halt so eine Glatze und sein Kopfform ist so ein bisschen Eiformmäßig. Aber es ist ein wunderschöner Mann. Und der hat irgendeinen Witz gemacht und dann habe ich, glaube ich, einfach nur gesagt, die Eichel macht einen Witz, ist sehr witzig, die Eichel macht einen Witz über einen Pimmel. So, und dann hat er das ganze Auto mega gelacht und gefeiert, weil er halt wie eine Eichel aussieht. Eine wunderschöne Eichel. Das ist aber wirklich auch der einzige Witz, wo ich so gedacht habe, yo, ich habe mal einen rausgehauen. Und so. Und einmal in Kenia, da fand ich auch witzig. Da haben sie uns in der Schule so...
Da war noch ein Typ, der sah aus wie Eier. Wunderschöne Eier. Und ich so, Eggs Benedict. Talking about some balls. Der Raum hat getobt.
Ich erzähle dir jetzt wirklich absurderweise meine zwei witzigen...
Okay, Mütze. Aber was war da? Du warst in Kenia?
Ja, auf einer Projektreise. Und die haben uns in der Schule so ganz viele so eine Tabelle gezeigt. Und da habe ich gesagt, in Germany we call it Excel. Den fand ich lustig.
Ich habe gemerkt, ja. Ich musste nämlich letztens irgendwas für jemanden arbeiten. Ich glaube, und da sollte ich irgendwie so Recherche machen. Und dann haben sie mir halt so eine Excel-Tabelle, sagen wir mal, das war die, bei Google Drive reingetan. Und als ich diesen Ordner aufgemacht habe und diese Tabellendings gesehen habe, hat mich das so nervös gemacht. Und dann habe ich ihr, eine lange E-Mail geschrieben, ich so, ich kann so nicht arbeiten, because you can't put me in small little boxes.
Ernsthaft?
Und dann hat sie gesagt, ja, okay, mach einfach. Und dann habe ich dann von Google Drive gemacht. Aber diese kleinen Dinger dann, das macht mich, das ist zu klein, zu komprimiert.
Ja.
Muss man auch, weil ich glaube, ich bin eher so ein Pianospieler als Schlagzeuger. Mhm. Ich nuschel da so ein bisschen hin und... Und so ein Schlagzeugspieler ist so wie ein Excel-Tabelle, so pff, hard and precise. Genau, precise. So bin ich nicht. Was für ein Instrument wärst du? Das steht auch bei mir drauf. Unbedingt fragen.
Ich finde das Piano mit eines der spannendsten, weil ich war mal auf einer sehr witzigen Schulveranstaltung und zwar war ich so 16 oder so, zur Drogenprävention. Und das war von vier Ex-Junkies. Und die haben für mich eines der schönsten Analogien in meinem Leben eigentlich mir gezeigt. Und zwar haben sie gesagt, das Leben ist wie ein Piano. Und jede Taste steht für was. Du gehst zu Online-Marketing-Rockstars, machst einen Podcast, du gehst Skateboarden, du gehst ein Eis essen, lädst deine Freunde zum Kaffee ein, kaufst Blumen. Und das Leben ist geil, wenn du virtuos alle Tasten spielst, sozusagen. Und wenn du Drogen konsumst, drückst du nur noch eine Taste und dann ist es sehr monoton. Und ich glaube, das ist wäre mein Instrument, wenn dann, und ich glaube, das kann ich auch für Yoko Nagawa sagen, dass mein Job eigentlich sehr virtuos sein kann. Also ich darf in Kunst arbeiten, ich darf in Musik arbeiten, ich darf reisen, ich darf mich im Sport engagieren, ich darf mit irgendwelchen verrückten Freaks irgendwas machen und so und muss nicht nur eine Taste drücken.
Ja.
Deswegen wäre es wahrscheinlich Piano, aber es würde sich kräuslich anhören. Ich habe ja wirklich, so Bildungsbürgertum Süddeutschland, da musste irgendwann mal ein Instrument und habe, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr Piano gelernt und konnte für Elise, dieses, was jeder wahrscheinlich kann, und danach habe ich sofort aufgehört. Und ich fand es schrecklich. Das Hinsetzen, dann diese Fokus-Quatsch, sorry, und dann 50 Minuten das machen, was dir jemand sagt, der rechts von dir sitzt.
Ja.
Katastrophe.
Und ja, wenn man richtig gut spielen will, muss man es ja immer wieder und immer wieder. Ich habe...
Deswegen kann ich ja auch nichts gut.
Das muss man immer so viel. Ja, aber das finde ich interessant mit dem, dass jede Taste eine andere Lebenssituation oder Lebensdingens ist. Ich glaube, ich mache das auch so. Oder ich habe das Gefühl, ich ziehe immer, ziehe immer öfters um und somit kreiere ich immer eine neue... Bubble um mich herum, also eine neue Tastenwelt. Das heißt, wenn ich dann hier bin, passe ich mich so ein bisschen so animal-mäßig einfach an. Okay, hier, so sind die Sitten, so sind die, sagt man Sitten, ist kein Wort. Aber
Kultur.
Kultur und...
du hast eine E-Mail bekommen, von wem denn?
Halstabletten, Gelori Voice.
Echt?
Ja.
Das ist ja geil, wenn die einen Sponsor haben. Ist leider nicht so. Was arbeitest du denn? Also, wo verdienst du denn dein Geld mit? Wie viel verdienst du denn?
Im Durchschnitt?
Ja, monatlich.
Gerade jetzt bin ich so bei minus 800 Euro.
Nein.
Nee, Quatsch. Ich habe ganz viel gespart.
Ganz viele deutsche ganz Kartoffeln viel. Reden ja nicht übers Geld, ne? Macht man nicht hier in Deutschland, ne?
Übers Geld reden?
Ja, wie viel?
Ich rede nur übers Geld.
Ja? Bisher hast du noch gar nicht übers Geld geredet.
Ja, ich habe, deswegen geht die Podcast immer nur eine Stunde, weil ich sofort wieder von Geld anrede. Ja, ich glaube, ja, das ist so eine Sache hier, dass man nicht über Geld sprechen möchte. Oder das ist immer sowas wie, aber ich weiß, ich habe relativ früh schon, ich habe ganz früh angefangen zu arbeiten. Und zwar war ich ungefähr 13, als ich schon gekellnert habe, weil meine Mutter so hobbymäßig als in der Gaststätte gearbeitet hat. Und da war ich halt the Water Girl und sowas. Und ich habe auch
Babysitter. The Water Girl.
The Water Girl, yes.
Ist nicht dein Ernst?
Ja. Yeah.
Und jetzt interviewst du wieder.
And now I'm like the wine girl. und dann auch gebabysittet habe und da auch schon halt gelernt habe, dass man halt dann auch, wenn man mehr, also ich weiß noch, das war erste Situation, wo man dann halt auch in Verhandlungen gehen musste. Also dass man sagt, hey, ich habe jetzt, ihr habt drei Kinder und ich kriege so viel wie als das andere Familie, wo nur ein Kind ist. Ich muss das irgendwie, also und man ist so super schüchtern, aber man muss ja irgendwie auch so merken, was ist einem wert, was kann man machen und so. Ja, aber jetzt war ich gerade ein bisschen abgefangen. Gelo Revoice, Klavier, ach, verschiedene Situationen. und ja, also ich glaube auch, das ist am Ende, ich glaube, bei mir ist es so, dass ich auch anfangen muss zu lernen, auch mal konstant ein Ding zu machen. Also, weil wir davon sprachen.
Was machst du denn eigentlich alles?
Wie meinst du? Was mache ich alles?
Naja, beruflich. Ich weiß ja gar nicht.
Du hast mich nicht
gegoogelt. Nein. Sorry, ich mache das nie, weil
nein,
ich finde es voll.
Nein, das war doch nur ein
ja,
Scherz.
Ja, ich weiß, aber ich habe irgendwann aufgehört, mich vorzubereiten und bereite mich eher nach.
Ja, ja, ist genauso bei mir auch so.
Weil sonst wüsste ich ja voll viel über dich und dann habe ich gar kein Interesse. Also, weißt du, so ja. Oder so. In Terminen auch. Das macht, also mein Tipp ist auf jeden Fall, das wäre jetzt ein Ripkey to Success, ohne Ripkey zu sein, aber ist quasi sich nicht vorzubereiten, sondern offen zu sein für die Schwingungen oder die Energien oder die Ideen oder die Konzepte, die aufgehen. Und dann lieber eine saubere Nachbereitung machen, weil das machen die wenigsten Leute in Meetings, habe ich das Gefühl. Und darum geht es eigentlich nur. Du hast so 10 Minuten in so einem, das ist völlig absurd, aber irgendwann habe ich mir mal Meetings angeguckt, die so ein bisschen analysiert, weil du machst 90 Minuten, dann ganz viel Smalltalk, dies, das, wer ist, hat einen Dixon, bla bla bla. Dann geht es um 5 bis 10 Minuten.
Ja, so ums Wichtige.
Ums Wichtige. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, was sind die Handlungsanweisungen. Also wer macht jetzt das Protokoll, wer kümmert sich um die To-Do-Liste und wer arbeitet die ab.
Ja.
So, und deswegen habe ich aufgehört, mich komplett vorzubereiten. Deswegen weiß ich gar nicht, wer du so bist.
Nobody actually. I mean, Ich komme von ganz ursprünglich, ich komme vom Schauspiel, ich habe Schauspiel studiert und dann bin ich in die Staaten gezogen und da habe ich viel mich in die Comedy-Richtung, fand ich interessant, fand ich cool.
Würdest du ein Comedy-Ding für uns machen?
Klar.
Und zwar übers Thema, weil ich finde, das Thema bietet sich so geil an und es hat noch niemand so richtig geil gemacht, für Goldeimer, unsere Komposttoiletten, Toilettenpapier und so weiter, übers Thema Kacken. Ich glaube, da liegen so viele geile Witze brach. Klar gab es auch schon Bücher und was weiß ich, Bestsellerbücher auch und so. Aber ich glaube, da hätte ich voll Bock, mal ein paar Sketches oder irgendwas zu machen.
Es gibt so tatsächlich, weil ich in L.A. gewohnt habe, eine Freundin von mir, die hat auch Stand-Up gemacht und die hat dann auch Sketche gemacht und die haben sogar eine Sketch-Rubrik und die hieß it was different shit stories.
Ja, perfekt.
Also ich könnte das mal weiterleiten oder geben.
Voll,
aber es ist halt
voll
so, dieses,
gerne.
Es ist halt ein bisschen halt dieses Fäkalhumor, was halt, also...
Für jemanden wie mich total witzig. Ich mache Insta-Shit. Also ich darf es jetzt nicht mehr machen, weil meine Mutter rausgefunden hat, dass ich Instagram habe. Und Bildungsbürgertum, die würde komplett eskalieren, wenn sie wissen würde, dass ich mich beim Kacken filme und so. Ich habe jetzt Familienstress, das sollte ich hier vielleicht gar nicht erzählen, aber egal, weil ich ein Foto gepostet habe und meine Tante damit nicht klarkommt, dass ich da die Hose runter habe. Also richtig.
Du kannst sie alle blocken.
Ja, sagt meine Schwester auch, aber wie assi ist es, wenn du deine Tante blockst?
Deine Tante muss mal raus aus Instagram. Ja. Das ist kein Plattform für die. Die haben Pinterest und Facebook.
Und Tinder.
Die haben doch jetzt mal Facebook. Und die haben ihre Garten, was halt Tanten so haben. Die haben einen Garten. Nee. Aber nee, das ist schon, Ich glaube aber, ganz viele Selfies werden auf Toilette gemacht. Man schneidet das halt nur
vorher. Nee, es heißt nicht Selfie, sondern Klofi.
Klofi.
Ja, das machen wir immer zum Welttoilettentag.
Es gibt einen Welttoilettentag?
Ja, 19. November. Jeden
Habt ihr da frei?
Nein, das ist unser Hauptaktivismustag neben dem Weltwassertag. Also das ist für uns Ostern, Weihnachten und Ding. Da machen wir immer sowas wie zum Beispiel auf der Reeperbahn auf einer öffentlichen Toilette, also hinter Glas sitzen, so für 36 Stunden, um darauf aufmerksam zu machen oder Klofis oder irgendeinen anderen Quatsch.
Gut, dann werden wir schon an dem Punkt angereicht.
Da werden wir jetzt endlich am Ende.
Es gibt sowas, da werden wir wieder beim Thema Arschloch. Es gibt sowas, Scheiße. Es gibt sowas, was ein Trend in Amerika, das heißt Butt-Chugging. Kennst du das?
Nie gehört.
Was noch nie gehört. Also die können einerseits trinken, dürfen sie erst ab 21 trinken. Und da machen die so einen Handstand an der Wand und nehmen mehr oder weniger, wie heißt das, so... Shut up, come on. So. Und tun das in den Popo.
Aber
Und dann werden sie besoffen.
Aber warum machen sie dazu einen Handstand? Ach so, das rein.
Entschuldigung, nein. Und ja.
Wollen wir daraus vielleicht ein Produkt machen?
Ja.
Der Anal-Alk.
Are you sick and...
You want an Anal-Alk?
Are you sick and tired of your friends judging you for having vodka breath? We can change that.
Überleg mal, du machst dann auch eine Bar und dein USP ist...
Ich hab irgendwann mal so einen typischen deutschen Depri-Film, weißt du, so richtig so Arthouse-mäßig, weißt du, so ganze Klischees und das junge Mädchen ist irgendwie koksabhängig und sitzt auf der im Badezimmer und ist so I just need Cokes oder sowas. Und ich dachte so, modern und cool wäre, wenn sie Butt-Chugging abhängig wäre. Und sie so, I just need another chug. Und dann die Eltern immer kommen und sie von der Wand runter. Hör auf, Handschuhe zu machen.
Muss man ja auch erstmal sagen, wahrscheinlich ganz viele von unseren Hörern hier draußen können gar keinen Handstand. Muss man ja erstmal sagen.
Nee, Handstand auf der Wand. Ich bin dann überall immer in unserer Bar.
Habt ihr Wodka da?
Es gibt verschiedene
Preise.
Können
wir das jetzt machen?
Es gibt verschiedene Preise.
Können wir das jetzt bitte machen?
Machen wir gleich. Aber es gibt verschiedene Preise. Du kannst halt, wenn du einen Helfer brauchst, musst du halt, dann ist es halt 4-Euro-Shots plus 2. Und wenn du 2 Helfer brauchst, die nochmal beide Beine auseinandernehmen. So, das sind halt verschiedene Preiskategorien.
Aber machen die das so öffentlich?
Nee, das ist halt meistens auf so College-Partys, glaube ich. Das
wäre eine richtig geile Kunstinstallation. Es wird schwierig, das durchzukriegen im St. Pauli-Stadion, Millantor Gallery. Aber du könntest, es war schon mal so, wir hatten eine wunderschöne Vagina vom argentinischen Künstler gemalt. Und da haben wir dann so wegen Kindern und Sexismus und dies, das. Aber Kunst darf alles, glücklicherweise. Haben wir dann so einen Raum drumherum gebaut. Und dann musstest du reingehen, um die Vagina anzugucken von dem argentinischen Künstler. Und so könnte man einen Raum machen.
Was hatte der? Entschuldigung, nur kurz.
Ja?
Er hat...
Eine Vagina gemalt.
Er hat eine gemalt.
Ja.
Ich dachte die ganze Zeit, es geht um seine Vagina. I'm like, wait, what?
Nein, er hat keine Vagina, glaube ich.
Er hat eine gemalt? Ja. Okay.
Lange Rede, kurzer Sinn. Wir könnten so ein Butt-Juggling Room machen, wo die Leute reingehen können. So als Kunstinstallation.
Man kann auch sowas dann so Domino-mäßig Effekte, das ist halt auch, weißt du, dann steht er da, liegt er auf dem Handstand, so, und dann klickt man einen Knopf und dann geht halt irgendwas, kippt um, ein Ball rollt runter und dann ganz zum Schluss wird ganz arg.
Das fände ich richtig lustig.
Ja.
Ist das vielleicht eine Marktlücke?
Nee. Okay, also ich habe das jetzt so behalten. Ich überlege mir jetzt noch ganz viele Scheißgeschichten aus. Und wir bleiben dran an diesem... Nee, du hast dieses Kopfhörer schon.
Oh, puh.
Jetzt.
Das ist
voll. Bye.
Das ist ja geil.